seiner eigenen Länge. Incredible turnaround from twice runner up here, Patricia Soria. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Brause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Brause und Benedikt Probst.
Richard, wir haben heute bei unserer 46. Folge hier ein bisschen Druck, weil wir sitzen nämlich im VIP-Bereich von der Süwag Energie Arena und hier sind Mitarbeiter und die hören uns zu, wie wir jetzt hier Podcast machen. Die denken sicher, wir sind ein bisschen komisch, aber wir haben gedacht, wir treffen uns heute mal hier, oder? An dem Samstag, an dem Turnier Samstag um 12.16 Uhr. Du hast eine Mezzomix?
Ich habe eine Mezzomix. Ich habe gedacht, man muss mal ein bisschen alternativ denken. Und eine Mezzomix ist tatsächlich für mich eine ernsthafte Alternative zur Cola. Und jetzt mache ich nochmal ein bisschen Werbung. Diese 0,2 Glasflaschen, die sind natürlich herausragend. Genau die richtige Portion.
Und genau den richtigen Zisch, nicht so wie in Paris?
Genau den richtigen Zisch. In vielen Dingen hat in Paris oder in einigen Bereichen hat ja wirklich der Zisch gefehlt.
Richard, wie geht's dir hier an Tag 7 in Frankfurt? Gestern Abend der letzte Deutsche mit Ricardo Walter das Turnier verlassen. Ich habe schon eine Zuschauerfrage, können wir später nochmal, warum du immer so böse guckst? Also wenn, guckst du streng oder ernst? Und ist das auch deine Gemütslage gerade?
Ja, also die Gemütslage ist insofern schon ernst, weil ja, natürlich wünschen wir uns bei so einem tollen Turnier, das Heimturnier in Frankfurt, dass wir natürlich auch jemanden im Halbfinale haben. Insofern ja, habe ich so ein bisschen gemischte Gefühle, wenn ich jetzt dieses Turnier so Revue passieren lasse. Wir haben, glaube ich, ein paar gute Spiele gesehen, ja, haben vielleicht auch ein paar Überraschungen erlebt, sowohl im positiven als auch im negativen Bereich. Unterm Strich, ja, wenn du keinen im Halbfinale hast, dann guckst du natürlich ein klein wenig neidisch auf die, die im Halbfinale sind, aber die stehen da zurecht, die haben das verdient gemacht. Ja, und unterm Strich muss ich einfach sagen, die Saison ist sehr, sehr lang. Ich will es mal so ausdrücken.
Ja, hat Dima, glaube ich, auch so ausgedrückt. Den hat man richtig nach seiner Niederlage gegen Liam Pitchford angemerkt, dass bei ihm auch die Luft so ein bisschen raus ist. Olympia ist jetzt schon ein paar Wochen weg. Wie weit fühlt sich Olympia eigentlich wirklich schon wieder weg an? Schon wieder Lichtjahre?
Tatsächlich fast Lichtjahre, aber ich muss auch so ganz ehrlich sagen, um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich schätze mich ja schon so als positiv Getriebener im Tischtennis ein, mit guten und mit schlechten Seiten, aber eigentlich immer mit unglaublich Energie ausgestattet. Und nach Olympia, da habe ich erstmal wirklich ein paar Wochen gebraucht, um einfach ein bisschen runterzukommen, abzuschalten und alles ja zu ordnen, zu verarbeiten. Und jetzt bin ich nicht Spieler. Ich bin auch kein Trainer, ich bin da der Mann im Hintergrund, aber das ist natürlich für Spieler und Trainer, ich glaube, noch mal schwieriger.
Ja gut, da war jetzt noch die Europameisterschaft, dann China Smash war noch, dann Montpellier jetzt, oh, guck mal jetzt hier, wir müssen mal ein bisschen, sie können die jetzt so VIP-Bereich oder ist das Programm von der Show? Hier sind so Frauen mit so Kleidern, mit ganz großen, wie nennt man das unten? So ausgestellten Röcken?
Petticoats?
Ich glaube, ja, so in diese sein, Richtung ja. Geht das, ja. Also ich glaube, das ist ein Show-Act. Ja, aber die habe ich noch nicht in der Halle gesehen. Das ist dann ein Show-Act hier
die
vom
kommen, wir lehnen uns jetzt weit aus dem Fenster. Die waren erst am Anfang der Veranstaltung schon mal im VIP-Bereich. Also hat so ein bisschen was von Ausdruckstanz. Wir haben ja kein Video. Aber die werden jetzt gleich auch auftreten, glaube ich, bei der Eröffnung.
Ja, du bist öfters im VIP-Bereich. Also ich war hier nur zweimal zum Kaffee holen und jetzt hier zur Aufnahme.
Ja.
Zurück zum Thema natürlich. Ja, man merkt so ein bisschen, aber man merkt bei anderen auch, dass es die besser verpacken können, oder?
Ja, also es sind ja zwei Bereiche. Also ich sag mal, wer im Augenblick unglaublich dominant spielt, jetzt aus dem asiatischen Bereich oder sehr, sehr erfolgreich, ist halt jemand wie Lin Jidong, der ja auch nicht diesen, in Anführungszeichen, extra Stress oder extra Herausforderung der Olympischen Spiele hatte. Wir sehen, dass viele Spieler, die bei Olympia ein absolutes Hoch hatten, dann erstmal so ein Stück weit runtergegangen sind. Wir sehen ein paar Spieler, die einfach diese Welle mitgenommen haben. Und ja, und da hängt es natürlich auch ein bisschen damit zusammen, okay, was für eine Altersstruktur hat jeder? Also die ganz, ganz jungen Spieler, die sind natürlich dann auf dieser Welle. Die Spieler, die schon ein bisschen älter, ein bisschen erfahrener vielleicht sind, die eben diesen Fokus für die Olympischen Spiele noch mal ein Stück hoch nehmen, für die ist es dann schwierig, einfach dieses Level weiter zu spielen. Die brauchen dann ein bisschen einen Break. Ich sag mal, Fan Zedong sehe ich im Augenblick mehr auf Social Media in Spanien oder Paris oder mit Roger Federer ein paar Bälle spielen. Also insofern, das verarbeitet auch jeder ein Stückchen anders. Und wenn ich mir jetzt das Spiel von Wang Chuqin als Beispiel angucke, ich glaube, der war auch insgesamt froh, dass er aus der Box war. Ähnlich wie bei Dimitri, der natürlich auch ein ganz schlechtes Spiel gegen Pitchford gemacht hat. Und ja, ich habe das danach auch auf seinem Social-Media-Account so ein bisschen gesehen, hat sich ja dann quasi auch entschuldigt für seine Leistung. Aber natürlich ist es dem geschuldet auch, dass der Zug immer weiter fährt. Und es ist ganz wichtig, dass die Spieler eben für sich dann in Absprache mit den Trainern überlegen, okay, wo muss ich vielleicht mal eine kleine Bremse reinhauen und wo nicht.
Ich wollte gerade sagen, was ist denn mit Wang Chuqin los?
Ja, also weiß man wirklich nicht hundertprozentig. Also man munkelt immer her, der hat auch ein bisschen Schulterprobleme, aber wenn die Schulterprobleme eben zu groß sind, dann bleibt die Frage, dann soll man nicht spielen, aber ich bin auch da zu weit weg, um eine profunde Aussage zu treffen. Fakt ist einfach, dass er in der Relation, so gut Anton auch gespielt hat, aber insgesamt aus Wang Chuqins Sicht, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele er im Vorfeld richtig verloren hat, aber es hat sich schon ein Stück weit gehäuft und ich glaube, dass der Truls-Moregard-Faktor immer noch so ein bisschen in seinem Kopf ist.
Ja, ich glaube, er hat nur ein einziges Spiel davor in seiner Karriere auf der World Tour oder WTT überhaupt 3-0 verloren, Wang Chuqin. Also war es sein zweites Spiel. Wahrscheinlich war das erste auch ein chinesisches Duell. Ich habe jetzt zwar so ein Skript, aber irgendwie ist alles Freestyle heute so ein bisschen, weil wir sind ja beide so eingetaktet und haben gesagt, komm, wir machen das jetzt mal zusammen hier, wir sind ja eh da. Aber wenn wir schon bei den Chinesen sind, bei den Herren, ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass die zurzeit so ein bisschen, ich nenne es mal, Problemchen haben. Ma Long ist quasi Karriereende. Fan Zedong, hast du selber gesagt. Man munkelt ja auch so ein bisschen, dass der auch nicht mehr unbedingt so. Und vielleicht muss er noch, aber vielleicht will er auch, keine Ahnung. Dann klar, Wang Chuqin, der spielt aber auch ein bisschen wechselhaft, zumindest in dem Jahr. Lin Zedong als Nachwuchsspieler. Und dann, also ich sage mal so, die werden wahrscheinlich immer noch die meisten Titel gewinnen in den nächsten Jahren. Aber so diese, wie in den letzten, sagen wir, 10 Jahren, wo sie gefühlt 3 oder 4 Spieler hatten, die quasi unschlagbar sind, ja, wie Ma Long, Fan Zedong, Su Xin, Zhang Shike und so weiter und so fort, sehe ich irgendwie nicht so, ja, für die nächsten Jahre.
Also vielleicht muss man so ein bisschen ausholen, was die eigentliche Struktur und die eigentliche Stärke ausgemacht hat. Also eigentlich tritt China immer so ein bisschen mit der Idee an, wer muss die Punkte holen und wer kann die Punkte holen und was wird erwartet? Und grundsätzlich, es ist noch ein bisschen klarer eigentlich gewesen in so einer Dreiermannschaft, sagen die Chinesen, okay, wir brauchen 2, die vorne weggehen. Damals hat man bis 5 gespielt, ja. Wir brauchen 2, die vorne weggehen und die mit einer 90-prozentigen Sicherheit jeder 2 Punkte macht. Und dann brauche ich einen, der mit 90-prozentiger Sicherheit einen Punkt macht. Also ich brauche nicht 3, die vielleicht 3 Punkte machen, sondern das ist wirklich so ein Stück weit aufgeteilt, was am Ende immer dazu geführt hat, dass die Chinesen 2 Nummer 1en hatten, mindestens 2, egal in welcher Generation. Und die jetzige Generation, die sah grundsätzlich Fan Zedong und Ma Long als die erfahrene Nummer 1, Fan Zedong als die, ich sag mal, wirkliche Nummer 1. Und eigentlich hatten sie gehofft, dass Wang Chuqin schon jetzt so diese nächste große Nummer 1 wird, um eben dann eine mögliche Ablösung zu haben. Steht ja im Raum, Ma Long macht er weiter, ich glaube nicht die nächsten 4 Jahre. Also das ist so diese Idee. Und wenn jetzt Ma Long mit dem Fragezeichen versehen ist, wenn Fan Zedong mit dem kleinen Fragezeichen versehen ist, wo sind dann diese zwei Nummer Einsen? Die haben immer noch überragende Spieler, das soll man ja bitte nicht vergessen.
Oh,
aber,
ja,
aber das sind dann die Spieler, egal ob in der Einzel- oder Doppelkonkurrenz, ist ja nicht mehr wie vor vielen Jahren eine Dreiermannschaft mit nur Einzel, sondern wir sprechen immer vom Olympiasystem, wer macht die Einzel, wer macht die Doppel, aber da ist diese Hierarchie im Augenblick nicht ganz klar. Also klar, jede Nation würde sagen, super, Liang Jiankun, Lin Zhidong, super, wenn wir die in der Mannschaft hätten, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Aber es ist für die Chinesen, glaube ich, schon ein Stückchen schwieriger, als das vorher gewesen ist. Auch dem geschuldet, dass wir ein paar Spieler haben, die eben auch gegen diese Dreier mit relativer Regelmäßigkeit gewonnen haben. Ich denke da an Felix, der das eben super gut gemacht hat. Ich denke an Truls, der das gemacht hat. Ich denke, wir haben unsere Jungs haben das auch immer wieder mal geschafft, jetzt Benne oder Dang. Und das kratzt natürlich ein klein wenig.
Ja, ich wollte gerade sagen, also es kann natürlich sein, dass jetzt in zwei Jahren dann wieder ein Supertalent irgendwie da um die Ecke kommt oder zwei. Aber werden die jetzt ein bisschen nervös dort? Also ich meine, klar, die sind immer noch dominant, aber genau wie du es gesagt hast, die haben immer noch die beste Mannschaft der Welt, aber die ist absolute Dominanz nicht mehr. Und das ist ja gefühlt deren Anspruch. Also bei den Frauen ist es ja immer noch eindeutig so, aber bei den Herren nicht, werden die dann, wird Liu Guoyang dann nervös oder ändern die dann irgendwas? Oder hast du dann einen Einblick, wie das dann so verarbeitet wird in China?
Also ich will es mal so sagen, es ist halt tatsächlich 5 Euro ins Phrasenschwein, alles sehr, sehr eng mittlerweile zusammengerückt. Ich glaube, dass man auch in China überlegen muss, wo sind Trainingsphasen, wo sind Wettkampfphasen, muss man vielleicht, weil die Wettkämpfe sind tatsächlich ein Stückchen länger, auf den Wettkämpfen noch intensiver trainieren. Ja, das Team, was hier und nicht nur in China, sondern von vielen anderen, und wir versuchen das ja aus deutscher Sicht auch mit einem größeren Team zu reisen, um eben auch einfach Training während der Wettkampfphase zu ermöglichen. Das werden alles Dinge sein, die sich überlegt werden müssen, denn es langt natürlich nicht mehr zu sagen, naja, wir schotten uns jetzt, wie man es früher gemacht hat, 100 Tage ein, haben einen 100-Tage-Lehrgang, können in dieser Zeit die Reha machen, technische Dinge weiterentwickeln, stabilisieren, Technik eben verändern. Das ist zu kurz gedacht, weil durch den Wettkampfkalender ist das auch in China nicht mehr möglich. Aber da wird man sicherlich jetzt überlegen, okay, muss ich vielleicht dann den Tross noch größer auf die Turniere auch schicken, auch den Betreuertross, muss ich mir überlegen, dass ich noch eine zusätzliche Generation ausbilde, damit ich eben einzelne Leute, das ist in China ja tatsächlich so gemacht worden, zwischendurch einfach mal rausnehme. Ein Fan Zedong oder ein Ma Long hat sicherlich nicht so viel gespielt wie ein Wang Chuqin. Ja, und das werden sicherlich die Gedanken sein, die nicht nur in China jetzt sich überlegt werden, sondern das überlegt sich natürlich jede Nation. Also ich sag mal so als Idee, vielleicht muss man auch komplett umdenken, dass man sagt, naja, wir haben in einer wettkampffreien Zeit, machen wir vielleicht viel mehr Athletiktraining, machen mehr ganz normales Training, geben aber den Spielern auch Zeit, sich zu erholen. Und wenn ich mir hier einfach so das Wettkampfprogramm angucke, das ist schon übersichtlich. Also in den 8 Tagen haben die Spieler eben zwischendurch auch, kann passieren, man spielt Sonntag und das nächste Mal am Mittwoch. Und dann muss man, natürlich machen die das schon, aber vielleicht noch intensiver überlegen, was mache ich denn mit dem Montag, Dienstag? Ja, und das ist aber so ein Umbruch. Ich hatte mich jetzt mit einer Tennistrainerin unterhalten dieser Tage und sagen, ja, das ist tatsächlich im Tennis, die ja auch die Turniere sehr lang ziehen, einfach schon Usus. Da werden dann manche Turniere gespielt und mitgenommen, aber das ist ein Trainingsturnier. Und manche Turniere als Fokusturnier, als sozusagen Zielveranstaltung gesehen. Könnte eine Idee sein.
Könnte eine Idee sein. Also für die nächsten Jahre könnte auch eine Idee sein, dass es zumindest im Herrenbereich, und das sind vielleicht dann die Olympischen Spiele, gut, da dürfen dann auch nur begrenzte Anzahl an Chinesen mitspielen, aber jetzt auch zum Beispiel Montpellier oder Frankfurt schon ein kleiner Indikator, dass es sich ein bisschen offener gestalten könnten. Auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, die Spitze gerade hinter China ist breiter geworden, aber so eine klare Nummer 2, Nummer 3 gibt es halt nicht mehr wie früher. Also es gibt nicht diesen einen Herausforderer, vielleicht spielt es halt den Chinesen auch ein bisschen in die Karten, dass sie quasi nicht so einen ganz krassen Konkurrenten haben, sondern halt viele wie Frankreich, ja. Deutschland, Schweden, Korea, ja. Japan, aber die alle nicht per se drei bessere Spieler haben als
ja,
sie jetzt.
Ja. Also das ist, muss man, da ist unglaublich viel in Bewegung, ja. Und wenn ich jetzt einfach Olympische Spiele nochmal so sage, von wem spricht man dann, von den Herausforderern, da würdest du sagen, erstmal Frankreich und Schweden und dann vielleicht Japan. Das kann bei der nächsten Veranstaltung natürlich schon wieder komplett anders sein. Vielleicht sprichst du dann von Taiwan, Korea und Deutschland. Also insofern, das ist halt so ein bisschen diese neue Realität. Und China, und das wäre natürlich gut fürs Tischtennis, gibt sich ein bisschen mehr angreifbar. Wobei, warten wir es ab, jetzt ist Lin Jidong noch hier der ja derjenige, der Chinas Fahnen hochhält. Vielleicht steht er am Ende ganz oben, weiß man nicht.
Ja, das weiß man nicht. Was sind für dich hier in Frankfurt, ich sag's mal so, die Fragen, die ich immer im Mix schon stelle, stelle ich jetzt auch mal. Was nimmst du aus Frankfurt hier mit? Einmal.
Ich wollte eben sagen, jetzt kommt die Frage, was nimmst du mit aus Frankfurt?
Ja, das ist ja total die, das ist ja, wie fühlst du dich nach dem Sieg?
Frage. Ein Bäbbel. Ein Bämbel.
Aber ich weiß ja auch, dass ich dir nur irgendwie einen Brocken hinschmeißen muss und dann erzählst du quasi inhaltlich sehr detailliert und interessant. Aber die Frage ist, was nimmst du mit? Einmal für unser Team, für das deutsche Team und vielleicht auch so, wenn du auf das ganze Turnier blickst. Wir haben jetzt schon ein bisschen über die Tendenz China gesprochen, aber auch was du halt so siehst. Ich meine, du blickst ja auch mit ein bisschen anderen Auge immer auf so Turniere.
Also wir nehmen auf jeden Fall mit, dass ich das Gefühl habe, dass im Herrenbereich finde ich es noch ein bisschen extremer als im Damenbereich. Aber mein Gefühl ist, es sind schon die Spieler, wir hatten es jetzt mal ja schon in den Raum gestellt, die sind platt. Nicht alle Spieler haben es geschafft, hier auf ihrem absoluten Top-Level zu spielen. Und sobald man 5% schlechter wird, öffnet das eben Möglichkeiten, wo man sagt, hier, okay, da hätte ich jetzt vorher vielleicht nicht unbedingt mit gerechnet. Ich nehme mit, dass ein Ricardo Walter jetzt mal aus deutscher Sicht hier ein sehr gutes Turnier gespielt hat. Wenn man sieht, er ist als Host reingekommen und hat sich da ja auch durch so ein internes Turnier gespielt, aber zeigt eben so ein Alvaro Robles oder so ein Quadriaruna, da muss man wirklich erstmal gewinnen und Quadri hat ja zum Beispiel auch schon Timo bei den Olympischen Spielen mal geschlagen, ja, das haben wir verdrängt.
Wir nein, wir verdrängen die Sachen
seine,
nicht.
Du willst doch jetzt nicht seine Karriere noch beschmutzen, wo sie kurz vor dem Ende steht. Timos Karriere ist am Anfang, aber vielleicht in anderen Bereichen, ja, werden wir mal schauen.
Genau, Golfsport.
Nein, aber genau. Spaß beiseite. Das zeigt ja wirklich, dass wir in Deutschland eben mehr als nur 3-4 Spieler haben. Wir haben mit André Bertelsmeier auch einen spannenden Kandidaten. Ja, und was am Ende natürlich bleibt, ist, dass wir hier sehen, ich bei den Damen, Asien, China nach wie vor sehr dominant. Ich finde das, was in Japan gerade passiert, auch hochspannend. Also die Odo hat ein super Spiel gemacht.
Ja, das hat Spaß gemacht. Ja.
Also wirklich toll zu gucken, welche Beschleunigung da mit Rückhand ist. Beste Grüße gehen raus an Bastian Steger. Da habe ich so ein bisschen an die Bastian Steger Rückhand gedacht.
An meine.
Ja, oder an deine auch. Ja. Witzigerweise war es so, dass wir im Vorfeld mit den Japanern so ein bisschen Kontakt gehabt haben. Vor Olympia haben gesagt, Mensch, hier wäre doch toll, wenn wir so ein bisschen was gemeinsam in der Vorbereitung hinbekommen. Ja, und Odo war bei uns in der Olympia-Vorbereitung und wir haben gedacht, Mensch, super Spielerin, auch wenn die gar nicht so in Erscheinung getreten ist. Ja, und nach Olympia hat sie aber einige Ausrufezeichen gesetzt und ist da richtig in der Weltrangliste durchgestartet. Also das finde ich total spannend. Was eine Miwa hier gespielt hat, nicht nur gegen Nina, sondern eben auch später. Miwa Harimoto ist also auch ganz groß. Also ein paar Sachen haben sich bestätigt und gehe jetzt nochmal zurück in den Herrenbereich. Was ich da eben spannend finde, ist, wenn ich mir gestern das Spiel Truls Moregard gegen Felix angeguckt habe. Felix hat auf einem mega hohen Niveau ich will nicht von Ruckler sprechen, aber wo er dann eben auch so merkt, dass er seine Contenance eben ein Stück weit halten muss, ja, wo er eben das Level manchmal dann aber auch nicht so hundertprozentig halten kann. Und nochmal, wir sprechen von allerhöchstem Niveau, wo du so kleine Dinge siehst, die dann so ein Stückchen wegbrechen. Und trotzdem ist es für mich der Spieler der letzten Monate, weil die Konstanz, die er an den Tag legt, ist wirklich absolut außergewöhnlich. Und wenn ich das jetzt mit Truls vergleiche, der immer so ein bisschen hoch und runter spielt, aber das hat man gestern gesehen, der wollte das. Also der wollte das unglaublich.
Was war denn los mit dem? Und weil seine Freundin da war?
Vielleicht hat er Frankfurt gut gefunden.
Vielleicht hat er auch den Weg ins Finale gesehen.
Jetzt ja, aber Anton, ich glaube, das war, der hat
war
so...
Ja richtig, der war ja richtig.
So, glaub, darauf, ich noch nie gesehen. Genau, Benedikt, darauf wollte ich raus. Also diese Präsenz, das ist tatsächlich so das, was ich bei Truls so spannend finde. Der liebt die großen Matches. Und manchmal ist es vielleicht ein Match groß, weil er innerlich fühlt, jetzt möchte ich zeigen, dass ich eigentlich die Nummer eins bin in Europa. Oder einer der jüngeren Spielern. Mensch, jeder spricht von den LeBrons, aber eigentlich müssen die nur von mir sprechen. Ich sag mal, solche Gedanken. Und das ist tatsächlich das, was ich gestern so das Gefühl gehabt habe. Der war sowas von gierig, dieses Spiel zu gewinnen. Vielleicht auch, weil er bei den Europameisterschaften in Linz ein bisschen Haue bekommen hat gegen Alex. Also insofern, ja, aber das macht Tischtennis halt so spannend.
Ja, also das ist mir gestern auch extrem aufgefallen, auch wie er da den Schiedsrichter bearbeitet hat. Das war schon, aber es hat Spaß gemacht, dieses Spiel. Du hast mit Ying geguckt, glaube ich. Wie Han Ying, wie geht's hier? Was macht die?
Ja, also wir haben sie hier gerne dabei gehabt, hatten sie eingeladen, weil einfach Han Ying hat so viel für den DTDB getan und ist vielleicht auch in Zukunft wieder am Start. Aha, aha. Also insofern ist die Operation, wir haben zusammengesessen, jetzt 4 Monate her. Okay. Und sie hat eine ganz intensive Reha gemacht mit unseren Partnern am OSP, an T2 in NRW. Also insofern haben wir da wirklich jemanden am Start, Han Ying, wo ich das Gefühl habe, die brennt so wie Truls gestern im Spiel gegen Felix. Und ja, wäre natürlich nicht zu überstürzen, in aller Ruhe schauen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt demnächst auch mal im Training wieder einsteigt.
Und die hat jetzt ja wieder dann 2 stabile Achilles sehen, oder?
Ja gut, sie hat mal so gesagt, wenn ich mal so diesen Galgenhumor haben kann, zum Glück habe ich keine dritte Achillessehne. aber die 2 sind jetzt so zusammengewachsen, ja, dass Ying sicherlich wieder plant, langsam, vorsichtig und mit Bedacht, aber einzusteigen.
Ja, das wird spannend und ja, die Odo fand ich auch super. Die Sabine hat mir erzählt, Sabine Winter, dass sie vor Jahren schon mal, als die 13 war, hat sie schon 3-0 Haue bekommen von ihr. Die war jetzt irgendwie ein bisschen abgetaucht.
Ja, die ist im weitesten Sinne, war die, hat die in so einem Sparingspartner-Projekt. Die war in erster Linie in diesem Mickey House. Das ist ja so diese Firma, die sich in erster Linie halt um, ich sag mal, Damen-Tischtennis, ich weiß gar nicht, was die eigentlich herstellen, aber das ist ein großer Sponsor seit vielen, vielen Jahren schon und haben quasi immer so ein Team am Start, das dann zum Teil in Japan trainiert, zum Teil in China trainiert. Und da war die Odo so auf, soweit ich das jetzt zumindest gespeichert hatte, auf dem in Anführungszeichen Sparingspartner-Niveau. Und ja, plötzlich hat die nochmal einen Schritt gemacht, ja, super, und ist dann als Sparingspartner angefangen. Und im Augenblick muss ich sagen, also was Aufschlag angeht, was die erste Rückhand angeht, das ist schon kräftig.
Vom Sparingspartner zum Millionär, oder? Ja, lass mich nochmal auf meinen...
Weiß ich nicht, ob sie das schon ist.
Ja, das sind noch, aber Witze vielleicht noch, wenn sie so weiterspielt, dann, und in Japan ist ja das Damentischtennis die große Nummer, das ist ja gar
nicht das. Ja, aber nicht, aber das ist auch nicht das erste jetzt so, das ist schon ein paar Jahre so, ja, genau. Ist tatsächlich der Damenbereich viel mehr im Fokus als der Herrenbereich.
Ja, guck mal, jetzt hat der VIP-Bereich aufgemacht hier, jetzt läuft auch so ein bisschen Lounge-Musik. So schön untermalt hat man den Podcast.
Ja, ich hab gedacht, dass eigentlich so, ich habe so das im Hinterkopf, dass du, wie heißt der, Götz Altmann, ne, der sitzt so am Klavier und dann haut er mal eine Frage, dann haut er mal eine Frage raus. Also so müsst ihr euch das jetzt vorstellen. Ne? Ja. Also der Benedikt sitzt am Flügel und wir spielen uns etwas.
Alle meine Händchen, das ist das Einzige, was ich kann am Flügel. lass uns mal kurz, ja, Turnier hier Frankfurt, ja, war ja letztes Jahr schon hier, ist jetzt die 2. Ausgabe. Setup ist wirklich cool, haben wir auch, glaube ich, schon drüber gesprochen. Kriegst du da auch mal Rückmeldungen von den Spielern? Ich meine,
also von den Spielern ein bisschen weniger, weil ich sag mal, von der Grundsätzlichkeit ist es schon ähnlich, wie die Champions aufgebaut sind. Ne? Also du hast diesen Tunnel, aus dem du rauskommst, du hast dieses Gebrandete, was halt jetzt hier nochmal ein Unterschied ist, dass die wie sagt man so schön, die umgehenden Räume oder die umstehenden Räume nochmal ein bisschen aufgewertet haben. Also wir sitzen jetzt hier in dieser Lounge-VIP-Ecke und gucken quasi auch auf ein Branding, wo wir auch die Skyline von Frankfurt sozusagen haben. Ich meine, vielleicht können wir das später nochmal in einem Foto darstellen, aber vielleicht habt ihr das auch schon mal irgendwo gesehen. Dort, wo es beworben wird. Also es ist schon ein bisschen cool und das nehmen natürlich auch die Spieler entsprechend wahr. Und was ich noch ganz, ganz witzig fand dabei ist, so sieht es nämlich aus.
Oder?
Ja, so. Oh, besser geht's kaum.
Mit dem hier noch im Hintergrund?
Ja.
Guck mal, so jetzt kannst du
weiter. Was natürlich schon noch mal ein Stückchen spezieller ist, auch wenn ich mir das Hotel jetzt angucke, auch das war für uns gebrandet für den WTT Champion. Also insofern, die Rückmeldung, die ich bekomme, ist sehr, 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 sehr positiv und die haben ja auch Spaß zu spielen. Bleibt trotzdem, wenn sie müde sind, sind sie müde.
Ja, klar, also das, ich glaube, dieses Setup, jeder, der in der Halle war, sagt, wow, das ist mega geil, das ist mit den Lichtern, mit den LED-Wändern, mit der LED-Wand. Nichtsdestotrotz, es gab auch wieder einen negativen Artikel auf sportschau.de. Von einer Journalistin, Petra Philipsen, die auch hier war. Bin gespannt, was du dazu sagst. Große Tischtennisrevolution, mehr Albtraum als Aufbruch ist die Überschrift und der Teasertext ist zu wenig Preisgeld, zu wenig Turniere für alle, dafür Angst vor Strafen. Der Frust hält auf der Tischtennis-Profitour an, denn von Wiederbelebung des Traditionssport profitieren beide nur wenige. Ich weiß, du bist ja auch ein kleiner Politiker, musst du auch sein als Sportdirektor, aber ich weiß auch, dass du eine relativ klare Meinung hast, auch zu den Entwicklungen im internationalen Tischtennis. Und kannst du dem zustimmen? Wenn ja, inwieweit?
Also letztendlich, was man sagen muss, jeder, der eben Artikel schreibt, will natürlich eine gewisse Färbung reinbringen.
Auf jeden Fall.
Das ist so. Ich will das mal versuchen, so ein bisschen nüchtern zu sehen. Ja, was einfach Fakt ist, und wenn man mit WTT spricht, sind die da selbst auch unzufrieden, dass WTT es lange Jahre nicht geschafft hat, einen verlässlichen Terminkalender aufzustellen, um den man dann herum alles letztendlich baut. Das ist richtig schlecht gewesen. Wir haben jetzt das erste Mal in 25 eine Struktur und in 24 war das auch noch nicht so garantiert. In 25 soll es jetzt das erste Mal diese Struktur geben, dass wir sagen, es gibt 6 WTT Champions, es gibt 4 Smashes und es gibt ein WTT Cup Final. Und unten drunter gibt es entsprechend 6 Star-Contender, 10 Contender und die Feeder, die man eben weniger reglementiert sieht. So, wenn ich sowas habe und das ist ein verlässlicher Kalender, dann kann ich da drum alles aufbauen. Und insofern, das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem der Vergangenheit gewesen, bis noch jetzt in 24 rein. Und da waren die Spieler mega unzufrieden, zu Recht. Da waren die Verbände mega unzufrieden, zu Recht. Und WTT war auch mega unzufrieden, auch zu Recht. Letztendlich ist es so, dass jetzt dieser WTT-Kalender verlässlicher wird. Das Problem, was ich tatsächlich sehe, und das haben wir auch angesprochen, müssen wir ein Champion über 8 Tage spielen. Wir haben das entsprechend auch avisiert. Ab 25 wird den WTT-Champion nur noch in 6 Tagen gespielt werden, was ein Schritt ist. Und ich glaube, in diese Richtung müssen wir weitergehen. Muss ein Grand Smash 14 Tage sein oder langt der vielleicht 11 Tage? All das subsumiert sich in Tagen, die man für Training, andere Wettkämpfe, Bundesliga, was auch immer nutzen kann. Das muss der Weg sein, denn ich glaube, dass die Stoßrichtung, die WTT hat, also eine Professionalisierung der Events, ist absolut richtig. Wo ich das Problem habe dabei ist, dass es eben nicht nur WTT gibt. Es gibt die TTBL, die für die Spieler elementar und wichtig ist. Es gibt die ITTF, die natürlich auch mittlerweile eigene Veranstaltungen macht.
Die Weltcups wieder eingeführt hat.
Es gibt die ETTU, die natürlich auch eigene Ideen und Turniere hat. da rufe ich sehr, sehr gerne und ich höre nicht auf, das zu unterstreichen. Da müssen sich eigentlich alle Partner an einen Tisch setzen, damit wir dort es schaffen, nicht immer an dem Gleichen zu ziehen, nämlich an dem Material, was am Ende immer die Kohlen aus dem Feuer holen muss, das sind die Spieler. Ja, weil am Ende muss ich sagen, wenn wir Events noch und nöcher haben, dann geht das auf die Qualität der Spieler. Und das müssen wir verhindern. Klar, du hast die Strafen angesprochen. Auch das bin ich mir ja gar nicht sicher, ob das eigentlich so korrekt ist. Es gab mal jetzt eine größere Geschichte mit Quadriaruna.
Auch in einem Artikel drin, genau.
Die auch eben zumindest bespielt worden ist, dergestalt, dass man sagt, hier, damit muss man sich auseinandersetzen. Ich glaube auch, dass man über die Strafen, beziehungsweise wann die Strafen greifen, überhaupt nachdenken muss. Kann nicht sein, dass man sagt, ich krieg eine Strafe, wenn ich ein Turnier absage, aber nach dem Turnier, 3 Tage später, darf ich immer noch nichts spielen. Das finde ich, ist nicht korrekt. Das muss man nicht machen. Wenn man während des Turniers was spielt, darüber kann man nachdenken, weil man natürlich möchte, dass man entsprechend ein Turnier top vermarktet, top verkauft. Aber das sind halt Dinge, die man wirklich auch besprechen muss. Also ich finde WTT, so wie es jetzt so langsam sich entwickelt, nach wie vor mit der Stoßrichtung spannend, bleibt dabei. Manchmal sind die Turniere zu lang. Bleibt dabei, wir haben nicht nur WTT als Player, sondern eben einige andere Partner, die genauso wichtig sind, weil sie vielleicht noch mehr als WTT, ich denke zum Beispiel an die Vereine, die finanzielles Rüstzeug mit auf den Weg geben. Und es bleibt dabei, dass der Spieler im Mittelpunkt stehen muss. Das ist nicht ganz leicht.
Sorry, ich war gerade abgelenkt, weil die Petticoat-Damen, die machen jetzt so, die haben doch Tischtennisbälle in der Hand,
natürlich, oder? Haben die Tischtennisbälle in der Hand. Die tanzen jetzt einen Tischtennisball.
Aber die tanzen ungefähr in einer Geschwindigkeit, wie ich am Tischtennistisch stehe. Also bei denen ist das Absicht, bei mir geht's nicht besser. Aber nicht schlecht. Und ich habe jetzt gelesen, Las Vegas gibt's auch ein Smash. Vielleicht können wir da mal eine Ping-Pong- und Brause-Folge machen.
Auf jeden direkt Fall. Direkt aus dem da
Caesars
genau.
Palace, ja, oder so. Direkt vom einarmigen
rechts,
Banditen.
Ich wollte genau das Bild, hatte ich im Kopf, rechts vom einarmigen Banditen. Da machen wir einen.
Da können wir mal unser Produktionsbudget verdoppeln oder halbieren. Für alle, ich denke, die Folge geht heute noch raus. Wer hier in der Frankfurter Ecke wohnt, kann gerne noch kaum kommen, auch morgen am Finaltag. Es gibt auf jeden Fall noch Tickets zum Champions. Ansonsten, ich weiß gar nicht, meines Wissens nach ist jetzt noch nichts fix, was ein Champions im Jahr 2025 in Frankfurt betrifft. Ich glaube, es gibt Gespräche dann im Anschluss. Die Verkürzung war ja jetzt in Montpellier schon kürzer, war glaube ich auch in Korea, war ja auch in Champions, es war auch kürzer. Von daher verstehe ich gar nicht, warum das jetzt in Deutschland so lang ist. Man merkt es auch so ein bisschen an den Montag, Dienstag, da waren nicht viele Zuschauer da. Das ist dann schon ein bisschen zäh. Letztes Jahr war da noch ein Feiertag mit drin, das war ganz gut, dieses Jahr nicht. Also ich glaube, ein bisschen komprimieren wäre schon nicht schlecht. Und ja, aber alles in allem, ich finde es ganz cool hier. Und ich habe jetzt hier nur noch eine halbe Stunde haben wir erst, ey. Das ist der Wahnsinn. Es fühlt sich an, als würden wir schon Stunden reden. Ich habe noch 2-3 Themen. Ich würde es mal an den Personen festmachen. Ich schmeiße jetzt einfach mal einen Namen hin. Nicht den offensichtlichsten als erstes, André Bertelsmeier.
Ach ja, ich dachte, das wäre einer der offensichtlichen Namen.
Ja, es gibt ja noch einen, der noch offensichtlicher ist.
Ja, also André Bertelsmeier, ich will es mal so sagen, spannendes Thema. Der hat sich wirklich ziemlich gut entwickelt. Hat letztendlich diesen Ausrufezeichen-Auftritt gehabt bei den Europameisterschaften in Linz, wo er wirklich, muss man sagen, durch die Quali und auch durch die ersten Runden gegangen ist, wo viele danach gesagt haben, Mensch, das kann mal einer werden. Wichtig ist immer zu sagen, okay, das kann mal einer werden, aber diese Entwicklung, die André genommen hat, finde ich insofern hochspannend, als dass sie nicht in letzter Instanz mit 11, 12, 13, 14 zu sehen war. Er war so in dieser erweiterten Pipeline. Aber da muss ich sagen, ein Lob an das Trainerteam, das dann irgendwann gesagt hat, okay, der hat irgendetwas. Da lohnt es sich dran festzuhalten und zu arbeiten. Das ist immer das Thema der, wie sagt man so schön, der langfristigen Leistungsentwicklung. Das geht nicht immer von heute auf morgen. Aber was ich bei André eben spannend finde, und ich hoffe, dass er natürlich dann in den nächsten Jahren weitere Schritte macht, dass er sich vom Spiel ein Stück weit abhebt von vielen anderen. Es ist weniger brachial, es ist ein bisschen mehr mit Übersicht, mit der Fähigkeit, seinen Gegner auch mal in die falsche Ecke oder zu verladen oder in eine falsche Position zu bringen. Es ist vielleicht nicht ganz so durchschlagskräftig, hat er vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben, aber tatsächlich im Aufschlag-Rückschlag schon so, dass er das Spiel nicht mit einem Ball abschließt, sondern etwas mehr aufbaut. Und ich bin jetzt oft angesprochen worden, dass wir gesagt haben, Mensch, das ist erfrischend, dass er eben ein Stück weit mal auch anders spielt als die anderen Spieler. Also insofern, André, spannendes Thema. Ich kriege ein bisschen Angst.
Die Petticoat-Damen kommen zu uns. Mit wem würdest du seinen Spielstil am ersten vergleichen?
Sag mir es, du hast dir doch schon Gedanken
gemacht. Nein, habe ich mir nicht.
Also tatsächlich, ich habe mit Jürgen Persson kurz drüber gesprochen, weil wir André und Dustin, unseren Trainer, eben in der Vorbereitung auf die JWM ein paar Tage nach Schweden schicken. Und ich hatte mich mit Jürgen ausgetauscht. Und Jürgen, ich kann diesen schwedischen Slang nicht so gut nachmachen. Das ist ja so ein bisschen ein Singsang. Aber Jürgen meinte, oh, wir haben einen neuen Christian Süß. Und es ist ein Stückchen so, also nicht nur von der Haarfärbung, sondern natürlich auch von dem, was er herkommt, ist jemand aus Hamm, der da quasi aus NRW so diese Schritte gemacht hat. Ja, und erinnert mich auch ein klein wenig daran. Also über dem Tisch dieses klein, diese ziemlich gute Rückhand parallel, da hat er ein bisschen was, wenn ich jetzt gar nicht so weit zurückgehe, von Christian.
Ja, und kommt schon ein bisschen, also nicht überraschend, ich kann mich an Chemnitz erinnern. Du bist auch abgelenkt, ne? Ein bisschen jetzt.
Ja. Klau ihr doch mal den Ball, den sie da an der Hand hält.
Nein, hör auf, das gibt höhere Strafen, als wenn ich bei WTT ein Turnier absage.
Aber auch zu Recht. Ist aber ein Ball aus dem Turnier.
Ja.
Pass mal auf, du könntest jetzt aufstehen und sie in ein Gespräch verwickeln. Wenn du das schaffst, dann mache ich den Podcast hier alleine weiter.
Nee, das finde ich wichtig. Ich würde es ja bloßstellen. Ich würde das ja machen. Ich schäme mich ja auch vor nichts, aber da würde ich ja die arme Frau.
Halt mal den Fokus jetzt.
Das war auch witzig beim Turnier. Es sind ja hier deutsche Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen. Noch Kerstin Duchatz hat ja auch geschiezt. Und dieser Weltschiedsrichterin, weißt du ja, ist ja gewählt worden. Und ich habe mich ja mit so einem Einsprecher gesagt, komm, feier doch die Kerstin mal ab. Ist auch so ein bisschen Witz zwischen Kerstin und mir, weil sie will das immer gar nicht so. Und dann haben sie die quasi announced in der Satzpause und ich habe geguckt, ob sie eine Miene verzieht, aber war nichts zu machen. Hat dann danach gesagt, sie hat es kurz überlegt zu winken, aber beim Schiedsrichter muss man aufpassen, da darf man nicht so viel
machen. Das wäre dann eine negative Evaluierung gewesen, das hätte man vermieden sollen. Aber Kerstin war ja auch schon bei uns mal im Podcast, ist schon ein paar Folgen her.
Ja, klar, das ist schon ein paar Jahre her, gefühlt. Jetzt hast du mich aber aus dem Konzept gebracht. André Bertelsmeier, Christian Süß, genau, Chemnitz, 22, ist er Zweiter geworden bei den U18, U19 deutschen Meisterschaften. Und wie gesagt, er kommt so ein bisschen nicht aus dem Nichts, aber erst so in den letzten 2-3 Jahren, wo wir ja gerade bei den Herren immer viel geungt wird, oh, da ist, kommt nichts nach und da haben wir Probleme und so. Aber erstens ist ein cooler Typ, zweitens hat einen coolen Spielstil und drittens hat, glaube ich, auch Potenzial. Also, das müsste dir ja auch zumindest eine Sorgenfalte von deiner Stirn nehmen.
Also man will ja immer mehr. Und du hast gesagt, natürlich, wenn ich im Podcast vielleicht noch ein bisschen weniger, aber wenn ich natürlich dann irgendwo von Journalisten gefragt werden, natürlich sind das immer oder häufig politisch geprägte Aussagen, weil man muss natürlich die versuchen, ich bin kein Lautsprecher, dafür müssen andere zuständig sein, aber das ist nicht mein Stil. Letztendlich ist es so, dass ich glaube, im DTDB haben wir nachgewiesen, dass wir immer wieder Talente herausbringen können. Und natürlich hätte ich gerne, ich sage das mal jetzt so offensiv, dass der Felix Lebrun in Deutschland angefangen hätte, Tischtennis zu spielen und dass der eben in Deutschland ausgebildet worden wäre und für uns an den Start geht. Aber daneben, ja, aber natürlich ist es so, dass wir trotzdem uns insgesamt nicht verstecken müssen. Fakt ist natürlich trotzdem, dass ich gerne eben nicht nur einen André Bertelsmeier hätte, sondern noch 3, 4, 5. Und das treibt uns natürlich alle an im Team, dass wir gucken, okay, wo kommt der Nächste her? Wo können wir Leute, die man vielleicht schon auf der Pipeline hat, aber die so ein bisschen jetzt stehen bleiben, weiterentwickeln? Wo können wir eine nächste Generation entwickeln? Das sind jetzt alles Dinge, mit denen wir uns im Tagtäglichen auseinandersetzen. Und mal klappt das schneller und mal nicht so schnell. Aber ich warne immer davor, zu viel da schwarz und weiß zu sehen, sondern man muss geduldig entwickeln. Ein Versprechen ist aber auch noch keine Garantie, dass man am Ende da ganz oben ankommt. Wichtiger ist, dass man eben über viele Jahre dabei bleibt. Und das beste Beispiel, wie man jemanden, ich sag mal, entwickelt, ist für mich ein Dang Chu. Natürlich ist es einfach, wenn man schon mit 14, 15, 16 die Nummer 1 oder 17 die Nummer 1, 2, 3 im Herrenbereich oder Damenbereich in Europa ist. Aber es geht eben tatsächlich auch, ich sage das gerne immer mal, über den zweiten Bildungsweg. Wichtig ist, unsere Karrieren verlaufen zum allergrößten Teil, wenn keine Verletzung dazwischen kommt, sehr, sehr lange. Bis Ende 30 ist, glaube ich, keine Ausnahme. Auch in anderen internationalen Nationen, die haben auch ihre Spieler sehr, sehr lange dabei. Aber oftmals dauert es eben auch ein bisschen länger, bevor die oben ankommen.
Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich schaue ihm unglaublich gerne zu, macht wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Und das Match gegen Felix bei der EM war auch cool, vor allem dieser eine Behind-the-Back-Satzball.
Das war natürlich, ich wusste, dass der dir gefällt.
Das war natürlich das absolute Highlight der EM für mich. Naja, nicht ganz. Zum anderen Highlight kommen wir direkt noch, nämlich zu Benedikt Duda. Ich schmeiße den Namen jetzt auch einfach mal so hin. Ach, ja. Da kannst du jetzt wahrscheinlich einen Monolog halten von circa 10 bis 12 Minuten. Vielleicht können wir es auf 3 bis 5.
Nein, wir machen noch ein bisschen kürzer. Also für den Benne freue ich mich total. Auch er ist jemand, der schon lange dort rüttelt und natürlich schon, ich will es mal so ausdrücken, ein Weltklasse-Spieler vorher war, aber der hat jetzt natürlich nochmal für sich einen weiteren Schritt gemacht. Ist ja eine Sache, wenn man immer wieder dran kratzt und gesagt bekommt, hier, du bist da in der Pipeline und du bist dran. Aber wenn man irgendwann dann wirklich es schafft, diese Spiele zu Ende zu bringen im positiven Sinne. Und ich muss sagen, man hat natürlich nicht eine Garantie, dass das jetzt die nächsten 8 Jahre genauso weitergeht. Aber der Benne hat richtig Blut geleckt. Das ist einer, der, ich habe das vorhin schon mal gesagt, der so positiv getrieben ist. Einer, von dem man vielleicht vorher gesagt hat, das langt vielleicht nicht ganz nach oben. Aber es ist schön, dass er eben gezeigt hat hier, ich bin auf dem Weg noch weiter nach oben. Ich will eben da die Top 20, die Top 10 angreifen. Und das ist das, was ihn antreibt. So als kleines Beispiel, er spielt gegen Lin Jidong. Und das letzte Spiel hat er ganz klar verloren. Ja. Jetzt war es am Ende auch ein 3-0 für Lin Jidong. Aber du hast dann so ein paar Keypoints gehabt bei 9-beide in diesem zweiten Satz. Und dann kam er raus und hat sich dann so ein bisschen beruhigt. Und dann ist eigentlich das, was ihn angetrieben hat. Und das nächste Mal nehme ich mir den. Ja, so. Und das finde ich so klasse, dass er eben wirklich jemand ist. Ich bin dann mit ihm noch so ein bisschen raus, kurz ins Gespräch rein. Und er sagt, ich will noch mehr. Und dieser Wille, der ist unglaublich ausgeprägt. Und ich glaube, der kann ihn eben auch noch ein ganzes Stück weiter tragen. Schön ist, dass dieser Wille auch dazu geführt hat, dass er sich technisch weiter verbessert hat. Ja. Wenn ich mir sehe bei den Europameisterschaften, was er mit Rückhand gespielt hat, er war schon die ganze Zeit sehr, 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 ich will es mal so ausdrücken, sehr, sehr gut über dem Tisch. Jetzt hat er die Rückhand ein bisschen komplettiert und die Durchschlagskraft. Man sagt immer, wenn der Benne mal rollt, dann rollt er. Und ja, das hat ihn jetzt sehr, sehr weit gebracht. Freue ich mich total für ihn.
Ja, und ich erinnere mich noch, er hat irgendwann mal, ich glaube, als er in die Top 40 gekommen ist, hat er gesagt, er will in die Top 10. Da haben, ich glaube, einige auch gelächelt. Und man muss sagen, er hat es ja selber gesagt, dass die Luft wird immer dünner, es wird immer schwieriger. Das ist noch ein weiter Weg bis dahin. Guck mal, da ist Michael Maxen, der Hallensprecher. Soll ich den mal kurz herholen für eine Minute?
Ja, kannst du mal machen. Das kannst du mal machen.
Michael! Guck mal, der guckt ganz erstaunt.
Ich glaube, er ist live.
Ja, du musst rein. Wir nehmen gerade einen Podcast auf.
Wir haben kurz 60 Sekunden Überraschungsgast.
Genau, 60 Sekunden Überraschungsgast. Michael Maxen, bekannt aus Funk und Fernsehen, Radio, FFH, ist hier Hallensprecher, zusammen mit Julia Nestler und Daniel Granitzky. Wie lange hast du Zeit genau jetzt, bis es losgeht?
Also ich habe mir jetzt hier gerade einen schnellen Espresso geholt und eigentlich muss ich gleich wieder rein, weil in 12 Minuten die erste Moderation des heutigen Tages ist.
Du hast ja eine Minute Zeit für uns. Ja. Du bist schon die ganze Woche da. Was oder wer hat dich bis jetzt am meisten begeistert, außer uns beiden?
Ich bin Fan von Truls Møregaard. Ich liebe schon immer, wie er spielt. Ich liebe es, wenn Emotionen im Spiel sind. Ich liebe es, wenn nicht nur in Anführungszeichen einfach Vorhandgranaten geschwungen werden, sondern der sticht mit der Rückhand einen ab, der hat Ballgefühl. Ich mag es, ich bin Fan von ihm. Ich sehe ihn unglaublich gerne und das Spiel gegen Felix Lebrun gestern war für mich auch das Highlight bis jetzt, auch so von der Stimmung hier in der Halle. Das war toll, das hat einfach Bock gebracht und ich bin gespannt auch, wie er jetzt gegen Schellberg spielt. Ist ja sein Kumpel, das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Eigentlich ist er ja Favorit, aber ich bin sehr gespannt.
Ist übrigens für euch als Hintergrund, also wenn Anton Kjellberg gewinnt, dann hat er eine ziemlich gute Chance in diesem Race to
nach Fukuoka.
Dann kann es sein, dass er sich noch vor Benne und Dimitri spielt. Also es ist schon nicht nur für dieses Turnier, sondern auch für das Finale ein ganz, ganz wichtiges Spiel.
Okay, danke für die Info, Richie.
Ich hoffe, die kommt gleich als Ansage. Eine Frage noch, du bist selber ein sehr guter Tischtennisspieler.
Gewesen,
aber du bist auch jetzt keiner, würde ich sagen, so ein Hardcore-Nerd, der nur in der Bubble, du bist auch viel in der freien Welt unterwegs, bekommst viel mit, bist auch deine zwei Kollegen, sind ja auch keine oder nicht wirkliche Tischtennis-Spieler, Spielerinnen. Hast du da mal was gehört, wie das so ankommt? Wir haben ein ganz anderes Setup, das ist wirklich nicht Tischtennis, like der DJ ist mitten auf dem Court quasi oder unten im Field of Play. Kriegst du so ein bisschen mit, wie das ankommt und hast du das Gefühl, dass das auch anders ist als sonst, auch vom Image her?
Naja, klar. Also ich meine, allein dieses, dass nur ein Tisch unten ist und wie es aufgezogen ist mit dem Licht, mit der Musik und so. Du hast es ja eben schon gesagt. Es kommen ganz oft Zuschauer zu uns da oben und geben uns immer direkt Feedback. Wir hatten Traditionalisten dabei, möchte ich sagen, ja, die gesagt haben irgendwie, ja, damals hier noch, weiß ich nicht, Magdeburg und neun Tische in der Halle und da konnte man so, ne? Aber ganz ehrlich, also ich habe auch ganz viel wirklich, jetzt nicht nur gesagt, ernsthaft ganz viel positives Feedback bekommen von ganz vielen Leuten, die das eigentlich ganz cool finden, dass es so diesen Show-Charakter hat, dass es ordentlich Bums hat, sage ich mal, auch mit der Musik, und das mit dem Licht und so, das hat natürlich so ein bisschen diesen Event-Charakter, aber ganz ehrlich, weil man muss sich ja irgendwas überlegen, um Tischtennis irgendwie attraktiv zu machen. Gestern war die Halle voll, heute ist sie voll. Also ich finde, also mir gefällt es. Ich finde es cool, ich habe da Spaß dran und ich finde die Aufmachung gut. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass den Spielern das gefällt. Die machen hier einen coolen Jubel hier, so wie Møregaard hat ja hier seinen. Wisst ihr schon,
ja,
was sein Jubel
ja,
ist?
Ja, dieser von dem Fußballer.
Von irgendwo. Dem Fußballer von Sporting Lissabon, von Gyökeres, genau. Der gerade alles kaputt schießt. Ey, Benedikt Probst macht nebenbei noch Fotos, ja, von klar, mir hier.
Das ist Multitasking, Wahnsinn, das kann nur einen geben. Ja.
Also hier, ich muss mir meinen Espresso nehmen, ich muss wieder hoch.
Eine Frage noch, hast du ja heute schon, wie er geguckt hat, das ist ja nur eine Frage. Also pass auf, hast du ja schon Gag zurechtgelegt für heute? Und sagst du uns denn jetzt für eure Moderation? So ein Wortwitz oder irgendwie sowas. Da bist du zu professionell für, ne?
Naja, also den Gag mit Møregaards Schläger, dass er ein Spieler mit Ecken und Kanten ist, haben wir schon gebracht. Den brauchen wir nicht nochmal.
Ja, das ist auch mal echt der Dad-Joke.
Nee, nein, wir machen jetzt keine großen Gags. Es kommt ja auch manchmal von alleine. Gestern zum Beispiel, das hat auch für viel tatsächlich Stimmung in der Halle gesorgt. Die Fans fanden es witzig, wie oft Calderano das Trikot gewechselt hat. Das war spektakulär. Der hat nach jedem Satz das Trikot gewechselt, im Timeout das Trikot gewechselt. Ich glaube, der war am Ende bei 6 Shirts. Also heute ist Best of Seven, wenn er heute noch dabei wäre, bräuchte er einen großen
Trikot. Da müsste sein Sponsor nochmal nachziehen.
Ja, ich muss los, viel Spaß.
Michael, danke dir, viel Spaß, gib alles. So.
Da war er aber auf dem Sprung eben, also wenn er jetzt zu spät kommt, kriegt er Stress mit der Julia Nestle.
Ja. Wir waren bei Benedikt Duda, ne? Da habe ich, also der hat er jetzt auch ein bisschen Druck gemacht, ne? Hat gesagt zum Du Rossi, ich mache jetzt richtig Dampf, ich will in Los Angeles dabei sein und wenn Benne das sagt,
dann macht er sich da auf den Weg, aber das ist doch super. Genau das brauchen wir und genau das zeigt, ich sag mal, das, was wir in Deutschland wirklich super gut, glaube ich, machen, dass wir behutsam die Leute entwickeln können. Bleibt trotzdem, dass wir natürlich die nächste Generation, die übernächste Generation suchen müssen. Gar keine Frage. Aber die wachsen natürlich auch nicht auf den Bäumen.
Ja. Und das hat er auch verraten uns im Interview. Er wird Papa im Januar. An der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Da warten auch ein paar neue Herausforderungen auf ihn und seine Frau. Ich habe schon gesagt, er soll sich ein paar Tipps holen bei Patrick oder Dima oder Timo. Wie man das am besten oder bei dir.
Bei mir, ja. Ich kann
aber mich deine, kaum, deine kann Profikarriere mich... war schon zu Ende, als du Papa geworden bist.
So, oder? So sieht's aus.
Du hast das besser gemacht. So, dann haben wir noch einen dritten Namen. Und das ist dann auch der letzte. Oh, jetzt kommen sie wieder, die Petticoat-Damen. Ich bin schon wieder ganz aufgeregt.
Du bist auch wirklich abgelenkt, das kann man nicht einfach sagen. Ja,
weil die streiten so erhaben daher. Das ist nicht so viel Bauerntrampel wie ich. Annette Kaufmann, mein letzter Name.
Ja.
Also nach Olympia. Wir haben ja Olympia spezial gemacht, sondern Annette seit Olympia. Annette sinds Olympia.
Ja, was soll ich sagen? Also Olympia hat ein Ausrufezeichen gesetzt. Ich glaube, dass sie sich auf den Weg gemacht hat, weitere Schritte zu machen. Die muss noch weitere Schritte machen. Ich fand es ganz spannend, wie sie im Mixed eben an der Seite vom Patrick aufgetreten ist. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr spannendes Mixed ist und sich auch noch weiterentwickelt. Wir werden die beiden sicherlich nicht das letzte Mal gesehen haben. Und ja, ich glaube auch, wie sie hier eben aufgetreten ist, wie sie wirklich in dieses Spiel reingegangen ist und gesagt hat, okay, mir langt eigentlich nicht, einen Satz zu gewinnen. Ich will das Spiel gewinnen. Ja, und dass sie tatsächlich auch ein Stück weit enttäuscht war, als das nicht geklappt hat. Aber der Anspruch ist, von Annette sicher ganz nach oben zu kommen. Gar keine Frage. Die andere Seite ist, natürlich hat sie da auch noch viele, viele Schritte vor sich. Sag mal, die Spielerinnen werden sie mehr und mehr lesen, mehr und mehr studieren. Aber gut, das ist ja immer dieser Wettstreit. Ich gehe 3 Schritte nach vorne und vielleicht dann 2 zurück. Und dann muss man im Trainerteam eben die weiteren technischen Veränderungen, Verbesserungen nachziehen, damit man eigentlich immer so diesen einen Schritt voraus ist. Das ist dann die sogenannte Weiterentwicklung. Und da hat sich, wie gesagt, Annette schon jetzt auf die Fahnen geschrieben, diesen Schritt will ich gehen.
Und sie hat ein richtig gutes Spiel gemacht hier gegen Kwiatkowski, oder?
Absolut.
Hat auch ein bisschen Pech gehabt mit Auslosungen. Ja. Da war im China Smash, glaube ich, eine Chinesin gehabt. Ja. Dann Bernie ja. Sotsch bei der EM.
Und auch das ist ganz wichtig für sie. Also Bernie Sotsch bei der EM war natürlich im Gesamtzusammenhang relativ schnell nach der Mixed. Das musste man alles verdauen. Und trotzdem wusste Bernie ganz genau, was sie gegen Annette zu spielen hat. Hat vielleicht da auch Annette ein bisschen überrascht. Aber es wird eben wie bei allen ein paar Spieler geben, die sich ein bisschen schneller auf das Spiel von Annette einstellen. Und da muss Annette eben dann letztendlich ihre Lehren draus ziehen. Aber das macht Tischtennis spannend.
Und sie muss auch damit umgehen können, wobei da habe ich bei ihr gar nicht so große Sorgen, mit dem Interesse an ihr, muss man wirklich sagen. Es ist unglaublich, haben wir bei der EM gesehen, ich habe mal EM-Tischtennis Linz eingegeben, kam nur Annette Kaufmann-Artikel. Videos, die wir posten, Annette 10-mal mehr als alle anderen. Also hat in Kolbermoor ihr erstes Heimspiel gehabt, ausverkaufte Hütte, hatten sie, glaube ich, seit 30 Jahren nicht mehr gefühlt. Fernsehauftritte, alles, das ist, also sie kann das, glaube ich, ganz gut verpacken, aber trotzdem nicht so einfach, oder? Also
Auf jeden Fall, wobei es gibt ja so Spieler und Spielerinnen, die das gut finden und die das ein bisschen weniger gut finden. Spieler, die das mehr bedrückt oder Spieler, die das wachsen lässt. Ich unterstelle, Annette kriegt das ganz gut gebacken, muss das vielleicht auch so ein bisschen noch einordnen und überlegen, okay, wie viele Anfragen habe ich, wie viel mache ich davon, was bespiele ich nicht. Aber ich glaube, das macht sie ganz, ganz gut und das macht sie vor allem sehr gerne.
Das stimmt, ja, hat auch hier auf der Players Party die Moderatorin gemacht. Eine sehr offene und kommunikative Person.
Absolut.
Das kann man nicht anders sagen. Und ja, auch Wahnsinn, was sie spielt. Auch dieses Risiko, was sie nimmt. Und auch Franz hat es, glaube ich, gesagt, im Mix, das ist unglaublich. Die haut auf jeden Ball drauf und trifft auch noch.
Ja, das wird ihr nicht gerecht. Also ich würde sagen, einfach diese Qualität in den Schlägen, die sie hat.
Das ist ja, damit
ja dieses, also dieses, noch
ein paar Worte
dieses,
zum Mix sagen. Die neue Zukunft im Mix?
Ja, ich hab's ja schon angekündigt. Also ich bin sicher, dass sie jetzt nicht das letzte Mal gespielt werden. Ich glaube, wichtig ist, dass man mehr als einen Mixed hat, gar keine Frage. Ich will auch jetzt nicht Nina und Dang außen vor lassen. Aber das Mixed Patrick und Annette ist mehr als nur eine Alternative. Ja, also das werden wir nicht das letzte Mal gesehen haben, auf keinen Fall.
Genau, und ich wollte auch nicht mit dem Haut drauf die Qualität.
Ja, also hau drauf bedeutet ja für mich immer so ein bisschen, wenn ich Truls sehe und ich meine hau drauf, dann ist das mit vielleicht der Ball gemeint, wo er so auf einem Bein stehend einfach mal so dagegen haut. Das ist mir ja wichtig in dieser Gesamtsituation. Wir sprechen immer, wir haben das von Michael Maxen eben gehört, Mensch, er findet das klasse, was der abschneidet und was der absteckt. Und wir nennen das so in der Tischtennissprache, in Anführungszeichen, die Störfaktoren, die er einbaut. Darüber darf man aber nicht vergessen, dass er ja eine klare Strategie hat. Also jeden halblangen Ball aus Rückhandseite, den er mit Vorhand spielt, ist ein Punktball. Das ist ja das, was ihn eigentlich so auszeichnet. Nicht diese abgestochenen Bällen, die machen ihn unberechenbar. Aber er hat dabei trotzdem eine ganz klare Struktur, was seine Stärken und was vielleicht auch ein bisschen seine Schwächen sind. Und bei Annette, die hat auch eine gute Technik, gar keine Frage. Vielleicht mit Rückhand noch ein bisschen mehr als mit Vorhand. Aber wenn sie gut zum Ball steht, diese Qualität, die kann sie tatsächlich auch nur mit einer guten Technik entwickeln. Und das ist das, dieses Draufhauen, diese Fähigkeit wirklich zu beschleunigen, das haben wenig andere.
Ja. Also das, gucken wir mal.
Die Damen schreiten.
Die Damen jetzt aber ohne Petticoat. Und da hier sitzt so eine Wang Manyu-Fanfrau. Die hat in ihrer Handtasche eine Wang Manyu-Pappfigur.
Die hat in der Handtasche eine Wang Manyu.
Die hat eine Wang Manyu dabei. Ja, die hat eine richtig dicke Fanbase. Also das merke ich auch bei Instagram. Da gibt es welche, die sind richtige Fans. Okay, Richard, pass auf. Ja, du guckst schon auf die Uhr. Wir sind auch schon bei den Zuschauerfragen. Ich habe da einen Sticker gemacht bei Instagram. Die können wir mal abarbeiten. Sind auch gar nicht so viele. Schauen wir mal, ob nochmal ein Promi hier reinkommt. Aber wir haben uns auch gut versteckt hier in der Ecke. Flo Keilemann, warum gibt es nicht öfters den Podcast? Ja, unsere Taktung ist ein bisschen, wie nennt man es, geringer geworden. Erstens war viel los in dem Jahr. Zweitens hat es auch so ein bisschen budgetäre Gründe. Von daher werden wir jetzt nicht mehr jeden Monat kommen, aber auf jeden Fall ein bisschen öfter als jetzt auch rund um Olympia, weil
Es war jetzt wirklich unglaublich viel los. Natürlich auch so, dass wir das alles immer so ein bisschen strukturieren müssen und wir beide müssen uns ja dann auch immer finden.
Ja, und wir müssen also auch mal in Urlaub, genau. Und gerade nach Olympia, du hast ja gesagt, hast auch erstmal ein bisschen Auszeit genommen und weißt du was, Damian Zech, den kennst du ja auch, was die Übung Anti-Ritchie ist? Weißt du auch nicht, oder?
Anti-Ritchie?
Ist das ein Insider? Er hat geschrieben, ich spiele mit Ritchies alten Mannschaftskollegen Gerd Richter die Übung Anti-Ritchie. Wollt ihr wissen, wie die geht und warum die so heißt? Ja, teilt uns bitte mal mit, dann können wir es in der nächsten Folge auflösen. Anti-Ritchie könnte ich mir noch vorstellen. Was ist Anti-Ritchie? Was ist anders als Ritchie? Vielleicht eine Rückhandübung oder so?
Ja, es kann sein, dass...
Ganzer Tisch Rückhand?
Ganzer Tisch Rückhand, das würde ich jetzt mal entwickelt haben.
Also löst es...
Viele Grüße an Gerd Richter natürlich.
Löst es mal auf. Warum schaut Richard immer so böse? Haben wir schon aufgelöst. Du guckst maximal streng. Erste Erkenntnis, ob die neue Turnierlizenz auch rege genutzt wurde von TDC Bern. Da habe ich jetzt ehrlicherweise keine Erkenntnisse. Kann ich mich mal informieren? Frage 1303, dürfen Turniere ohne Turnierlizenz veranstaltet werden? Dürfen sie natürlich, sind halt dann nicht TDR-wirksam. Also wenn man jetzt da so ein Weihnachtsturnier mit Bratpfannen oder auch mit normalen Schlägern veranstaltet, bis 21 ist das, glaube ich, kein Problem. Du kennst dich besser aus, du bist ja auch immer im Präsidium dabei.
Ja, aber ich bin da auch kein profundes Wissen.
Wie die Leistung von Rick Walder eingeschätzt wird, hast du, glaube ich, auch schon gesagt. Ich habe auch die Frage gelesen, während dem internen Turnier dabei war. Das war Fanbo, André Bertelsmeier, also Fanbo Meng, André Bertelsmeier, Kai Stumber und Sadie Meissner, oder?
Ganz genau.
Und da hat sich
Rick geworden und zweiter ist Fanbo
geworden, genau. Und das war vor der EM. Genau. Weil er noch ein bisschen kam, ja, der André hat es gut gespielt, aber das war natürlich vor der EM alles schon gespielt und dann kann man natürlich nicht sagen, wir machen es jetzt doch anders. Und Rick hat ja auch bewiesen, dass er die Wildcard verdient hatte. Wie trainiert man als Profi im Gym? Das kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, auch wenn du jetzt kein Athletiktrainer bist, ist es mehr Kraft, ist es mehr Ausdauer, welche Partien werden besonders...
Also es ist, ja, letztendlich ist es so, dass man, es kommt auf die Phase Saison drauf an, es gibt dann, glaube ich, einfach so diese, oder nicht glauben, es ist einfach so, dass man in Phasen eben so eine Gesamtkörperkräftigung macht und dann gibt es natürlich verschiedene Ansätze der verschiedenen Krafttrainer. Ich bin immer ein Freund davon, dass man eben nicht mit zu hohen Gewichten trainiert, dass man eben die Belastung nicht zu hoch fährt. Und dann ist für einen Tischtennisspieler einmal natürlich die Frage, das geht dann zum Teil vom Gym raus, wie kriege ich die Schnelligkeit hin, wie kriege ich den Übertrag hin? Und dann der andere Bereich, natürlich Reha und Prävention, wo ich zum Teil auch Muskeln eben aufbauen muss, um meinen Gelenkapparat zu schützen. Also gibt da wirklich verschiedene Bereiche, verschiedene Sachen. Ganz wichtig ist, dass man auch das Krafttraining auf den Typen so ein bisschen abstimmt. Und wenn ich es jetzt runterbreche, was ist meine Empfehlung, was man für alle so ein bisschen machen kann? Also ich glaube, gar nicht so hohe Gewichte, versuchen Muskelspannung irgendwo zu erzeugen und dann so als kleinen Tipp, diese Muskelspannung nach eben ein paar weniger Wiederholungen zu probieren, eben in Schnelligkeit umzusetzen. Schnelligkeit umzusetzen heißt dann, das zu kombinieren mit Tappings, mit einem kleinen Antritt, so in diesem Bereich. Aber das habe ich jetzt wirklich ganz vereinfacht gesagt, weil das ist wirklich eine Frage, wo du einen eigenen Podcast zu brauchst.
Genau. Und wichtig ist, dass man überhaupt erstmal das Fitnessstudio findet und da reingeht.
Ja, das ist, guter Hinweis.
Das ist mein Problem. Letzte Frage, Richard. Ich habe ja gesagt, ich wäre kritischer in dem Jahr, bin ich natürlich nicht geworden. Klaus Mewes Düsseldorf fragt, bereut ihr eure Olympianominierungen mit den Erkenntnissen von heute?
Schwierige Frage. Natürlich hätten wir uns einfach gewünscht, dass wir besser spielen. Bereuen in der Retro-Perspektive, dann kann man immer genau überlegen, was hätte man alles anders machen müssen. Wir haben sicherlich, und das haben wir auch in erster Linie intern, weil das ist nichts fürs Externe, einiges eben aufgebaut. Wir haben sicherlich auch ein paar Fehler gemacht. Wichtig ist immer nur zu sagen, wir haben uns Gedanken gemacht. Viele der Gedanken sind in der Vergangenheit eben umgesetzt worden im positiven Sinne. Diesmal hat es leider nicht alles geklappt. Bereuen, ich glaube, in diesen Kategorien sollte man einfach nicht denken. Wir waren nicht erfolgreich. Das muss man so deutlich sagen.
Genau. Und im Nachhinein ist man bekanntlich immer schlauer und man weiß auch nicht, wie es gelaufen wäre, wenn es so gewesen wäre. Hätte Fahrradkette, Würstchenkette, Tischtennis ist kein Spiel der Konjunktiv. Ich höre auf. Wir sind durch, Richard. Wer gewinnt das Turnier? Du musst den Tipp jetzt abgeben. Wir haben jetzt 3.
Ich sag mal, 15. Ich lege mich fest, dass ja, am Ende wird Lin Yunyu.
Dann sag ich, boah, schwer. Ich würde auf Truls tippen, aber ich weiß nicht, ob er gegen Anton direkt da rausgeht in dem internen Duell. Das ist immer so schwer zu tippen.
Lin Yunyu. Also
Lin Yunyu. Dann sage ich Lin Zhidong und bei den Damen?
Ganz schwer. Kleiner Außenseiter-Tipp. Miwa macht's.
Ist die überhaupt noch dabei?
Ja, die ist im Halbfinale jetzt.
Okay. Harimoto. Ach, die hat gespielt gegen... Ah, die hat gespielt gegen He Tsu, genau, ja, die von Berlinis Zeit, ja. Genau. Ja, nee, das sage ich nicht.
Cheng Xing Tong.
Ich spreche das sicher
fast. Hättest du auch Wang Man Yu noch überlegen können.
Wang Man Yu hätte ich auch noch überlegen.
Ja.
Okay, weil die Pappfigur dabei hat, sage ich
Wang Man Yu. Aber ich bleib bei Miwa, komm.
Okay, dann sage ich Wang Man Yu. Richard, was passiert in dem Jahr noch? Nicht mehr so viel, oder? International, ich glaube, es ist noch ein FIDA in Düsseldorf.
Ja, also internationales FIDA. Und wir haben noch Finals. Das Finals. Es gibt jede Menge Bundesligaspiele. Es gibt den World Mixed Team Cup. Also es gibt noch einiges, aber ich glaube, es ist vor allem so nach dem WTT Cup Final schon so, dass die Leute mehr als einmal noch durchatmen und die Sachen, die sie dann spielen, ich will es mal so ausdrücken, so gut wie möglich spielen.
Sehr gut. Und wir können auf Weihnachtsfolge müssen wir eigentlich nochmal machen.
Eine Weihnachtsfolge müssen wir auf jeden Fall machen.
Dann schon in 6 Wochen quasi.
Ja, also das da müssen wir uns aus dem Fenster lehnen, oder?
Ja,
eine Weihnachtsfolge machen wir.
Machen wir wieder bei dir in der Küche, oder? Wie immer.
Auf jeden Fall.
In dem entspannten Setup hier. Ist doch eine super Sache. Na gut, Richard, ich bedanke mich bei dir.
Sehr gerne.
Wie gesagt, nochmal an alle, die noch vorbeikommen wollen. Kommt vorbei morgen, also am Sonntag. Oder verfolgt die Spiele im Livestream bei Dein. Und auch bei tischtennis.de auf den sämtlichen Kanälen auf der Website bekommt ihr natürlich alle Informationen, Interviews und. Chaeyoung Shu ist da. Aber wenn wir den jetzt noch interviewen, dann wollen wir noch mal eine halbe Stunde ranhängen an dem Podcast.
Das funktioniert leider jetzt im Augenblick nicht.
Nee, aber der hat immer die besten Geschichten auf Lager, muss man wirklich sagen. Von daher, naja, Richard, vielen Dank und vielen Dank an alle, die uns heute zugehört haben. Ich muss jetzt noch die Petticoat-Damen sind wieder da, die muss ich noch ein bisschen verarbeiten. Und ich habe auch ein Video gemacht. Ich werde es dann gleich auf Instagram mal.
Das ist eine gute Idee. Und dann gebt mal eure Kommentare dazu, weil es ist tatsächlich, muss man sagen, hochkünstlerisch.
Es ist hochkünstlerisch, tatsächlich. Ja. Also, macht's gut.
Ciao, macht's gut. Dankeschön. Ciao.